Ja, guten Abend. Ich freue mich mal wieder hier bei euch in Celle zu sein und dass wir das Wort Gottes miteinander betrachten dürfen. Das Thema für diese drei Vorträge lautet: Praktisches Christentum zur Ehre des Herrn, die Antwort auf Gottes Erbarmen. Und Grundlage für diese Vorträge ist das 12. Kapitel aus dem Brief an die Römer. Heute Abend ist unser Thema ein verwandeltes und erneuertes Leben. Wir wollen dieses Kapitel einmal zusammen lesen aus Römer, dem Brief an die Römer, Kapitel 12. Ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, seid inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Soweit das Wort Gottes. Der Römerbrief ist einer der grundlegenden Lehrbriefe des Neuen Testamentes, der in der Geschichte der Christenheit eine wichtige Rolle auch gespielt hat, auch in der Reformation. Martin Luther hat einmal gesagt, jeder Christenmensch sollte diesen Römerbrief auswendig kennen. Ich muss bekennen, dass ich da noch Nachholbedarf habe, also ich würde wahrscheinlich die 16 Kapitel heute nicht aufsagen können. Aber wir sehen, wie bedeutsam für Sie dieser Brief war. Melanchthon hat den Brief in seinem Leben dreimal abgeschrieben komplett, um ihn sich besser einzuprägen. Weil hier zeigt Gott uns einige grundlegende Dinge, die ich kurz zusammenfasse. In den ersten drei Kapiteln macht Paulus deutlich, dass der Mensch als Sünder schuldig vor Gott ist, dass er verloren ist und niemand die Herrlichkeit Gottes erreichen kann. Er beginnt in dem ersten Kapitel mit den heidnischen Völkern und zeigt, wie sie sich entfernt haben von Gott. Er schreibt in Kapitel 1, Vers 21, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Man wird dir wahrscheinlich auf der Schule oder sonst wo erzählen, dass der Monotheismus, der Glaube an den einen Gott, aus dem Polytheismus, aus dem Glauben an viele Götter entstanden sei. Aber das stimmt nicht. Die Bibel zeigt uns, dass es genau umgekehrt war. Die Menschen hatten anfangs die Kenntnis des einen wahren Gottes, haben sich davon aber abgewandt, haben sich viele Götter gemacht und sind dann in Niedergang in Sünden gefallen, die sie schuldig machten vor Gott. Kapitel 2 geht er dann auf die, was man damals die Griechen nannte, also die kultivierten Nationen, die auf die Barbaren so ein wenig herabschauten. Und von denen sagt Paulus in Kapitel 2, Vers 1 am Ende, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Er sagt, ihr seid genauso schuldig, wenn eure Sünden auch, wie die griechischen Philosophen das taten, ein bisschen auf eine höhere Ebene gehoben wurden, sind immer noch Sünden in den Augen Gottes. Es ist immer noch der Weg ins Verderben. Und wenn er dann zu den Juden zu sprechen kommt, was ist jetzt mit ihnen? Dann sagt er, ihr seid erst recht schuldig, weil ihr als Einzige das Wort Gottes hattet, das Gesetz, und ihr habt das Gesetz übertreten. Ihr seid also auch noch Gesetzesübertreter geworden, was noch eine zusätzliche Schuld bringt. Und dann kommt er eben in Kapitel 3, Vers 10 zu dem Ergebnis, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Oder in Vers 23, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und Gott hat dieses Problem jetzt, das zeigt Paulus ihnen dann, gelöst, indem der Jesus gekommen ist, indem er auf dem Kreuz von Golgatha diese Sünden derer, die an den Glauben auf sich genommen hat, das Gericht. Und wer jetzt an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben und wird gerechtfertigt, der steht so vor Gott, als hätte er nie gesündigt. Das führt zu dem Ergebnis dann in Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wer an den Jesus glaubt, hat diesen Frieden, der nur aus dem Kreuz von Golgatha kommt. Aber dann taucht dann auch ein weiteres Problem auf. Denn der Mensch hat nicht nur gesündigt, hat nicht nur Taten begangen, sondern er ist ein Sünder. Er hat eine sündige Natur. Taten kann man vergeben. Eine Natur kann man nicht vergeben. Und trotzdem hat Gott am Kreuz von Golgatha auch dieses Problem gelöst, indem er in Kapitel 6 darauf eingeht, in Vers 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Dort am Kreuz von Golgatha hat Gott sozusagen den alten Menschen, das, was wir von Natur aus waren, gerichtet. Er ist dort gestorben, Gott sieht uns nicht mehr so. Und dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, haben wir die Kraft, dass wir nicht mehr in der Sünde leben müssen. Der Ungläubige kann das gar nicht anders, er ist unter diesem Zwang. Das ist bei dem Gläubigen anders und deswegen, weil das Werk von Golgatha dieses Problem umfassend gelöst hat, kommt er in Kapitel 8 zu dem Ergebnis, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Werk auf Golgatha hat dies alles gelöst, diese große Sündenproblem im Leben des Menschen. Die Kapitel 9 bis 11, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ist ein Zwischengedanke, wo er dann auf die Frage eingeht, ja, was ist denn mit all den Verheißungen, die Gott im Alten Testament den Juden gegeben hat? Dann zeigt er ihnen erstens, dass dieses Volk Gott verworfen hat und jetzt in der Gegenwart nicht sein Volk ist, wie er das nennt, dass aber später er noch einmal damit anknüpfen wird, dass dann ein Überrest zum Glauben kommt und dass die Verheißungen, die er gegeben hat im Alten Testament, diesem Volk sich letztlich doch erfüllen werden. Aber auch das nur aufgrund des Werkes von Golgatha und nicht, weil irgendwelche Verdienste sie dazu befähigt hätten. Und in dem praktischen Teil dieses Briefes, den wir jetzt mit Kapitel 12 beginnen, in diesem Teil zeigt er jetzt, welch eine Antwort findet das, wenn wir dieses Erbarmen Gottes verstanden haben. Er sagt nämlich am Anfang des Kapitels, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes. Diese Erbarmungen Gottes hatte er in den Kapiteln vorher ausgeführt, wie Gott in seiner Barmherzigkeit sich dem verlorenen Menschen zugewandt hat. Und er sagt jetzt, dieses Erbarmen, wenn du das wirklich verstanden hast, dann muss das eine Auswirkung in deinem Leben haben. Er beschreibt das dann in diesem Kapitel, was bedeutet das für mein Verhältnis zu Gott? Was bedeutet es für mein Verhältnis zu mir selbst und dann zu meinen Mitgeschwistern, Mitchristen und auch zu den Menschen dieser Welt. Das werden wir im Einzelnen sehen. Er beginnt damit, dass er sagt, ich ermahne euch nun, Brüder. Brüder, das ist so ein Wort, was der Apostel immer wieder in diesem Brief verwendet. Es zeigt die Verbindung, die besteht zwischen den Gläubigen als Brüder und Schwestern. Wir werden noch sehen, dass es durchaus Unterschiede gab, auch was die Gaben anging. Aber das betraf alle gleichermaßen, dass sie Brüder waren, an die er sich jetzt wendet. Und er ermahnt sie. Wenn wir das Wort Ermahnung lesen, haben wir manchmal ein ungutes Gefühl. Jetzt werden wir kritisiert. Jetzt gibt es Kurskorrektur. Ja, kann es auch bedeuten. Wenn unser Kurs korrigiert werden muss, dann muss das eben so sein. Aber das Wort ermahnen in der Bibel, dieses Wort hier, bedeutet viel mehr. Es kann auch noch verschieden übersetzt werden, ermuntern, trösten. Ich möchte aber anhand eines Verses zeigen, aus der Apostelgeschichte, was dieses Wort auch umfasst. Apostelgeschichte 11. In Apostelgeschichte 11 war das Evangelium nach Antiochien gekommen. Es war eine christliche Versammlung, Gemeinde entstanden und ein Diener Gottes, Barnabas, kommt jetzt dahin, um zu schauen, was da geschehen war. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 23, der, also der Barnabas, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Er kommt dahin und das, was er tut, er ermahnt sie. Nun können wir uns kaum vorstellen, dass diese jungen Gläubigen, die gerade zum Glauben gekommen waren, dass es da schon so viel zu korrigieren gab, dass er ständig jetzt da sie ermahnen musste. Ermahnen bedeutet eben auch eine Herausforderung, ja, Neudeutsch Challenge, ja, indem er sie ihnen zeigt, welche Konsequenz ihre Entscheidung denn nun mit sich bringt, wenn sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen waren, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er sagt ihnen erstens, eure Entscheidung für den Herrn Jesus ist eine Herzenssache. Das ist nicht in erster Linie über den Verstand, sondern ihr habt euch mit dem Herzen entschieden, diesem Herrn Jesus Christus zu folgen. Zweitens ist es ein Herzensentschluss. Da sind Entscheidungen gefallen in ihrem Leben. Und er sagt ihnen, dieser Herzensentschluss, das ist nicht eine einmalige Sache, die irgendwo in der Vergangenheit an die Wand hängen kannst mit dem Datum, sondern das ist eine Entscheidung, ein Entschluss, der immer wieder neu belebt werden muss. Und mit diesem Herzensentschluss sollt ihr bei dem Herrn. Er sagt, der, an den ihr glaubt, das ist euer Herr. Das ist der, der jetzt über euer Leben die Autorität hat. Und bei dem sollt ihr jetzt verharren. Oder dabei bleiben, nicht aufgeben. Er sagt das hier jungen Gläubigen. Und wir sind es auch oft gewohnt, dass wir jungen Menschen sagen, sie sollen in ihrer Entscheidung für den Herrn Jesus dabei bleiben, in Treue diesem Weg folgen. Und das ist ja auch so. Aber es ist genauso gut eine Botschaft für uns, die wir älter geworden sind. Das Ausharren, sagt Jakobus, habe ein vollkommenes Werk. Und eines der traurigsten Beispiele eines Menschen, der nicht ausverharrt hat bis zum Ende, ist jemand, der als alter Mann auf einmal einen falschen Weg eingeschlagen hat. Ich denke im Alten Testament an einen Mann, der zu David kam, der ja auch in vieler Hinsicht ein Bild des Herrn Jesus ist, der verfolgte den David, zu dem kam Abjatar. Und David sagt zu ihm, bleibe bei mir bist du wohl verwahrt. Und das macht er dann auch. Er folgt David, der noch der Verfolgte ist, auf der Flucht. Und er wird später Priester an seiner Seite, als David König ist. Einige Zeit später macht ein Sohn Davids einen Aufstand Absalom gegen seinen eigenen Vater. David muss noch einmal auf die Flucht gehen, Abjatar geht wieder mit. Noch einmal teilt er die Verwerfung mit seinem Freund und König David. Sie kommen wieder zurück, aber später, da gab es noch einen Sohn Davids, der einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater gemacht hat. Und jetzt geht Abjatar mit. Er bleibt nicht mehr bei David, sondern er geht mit diesem Rebellen den Weg und verlässt David. Ein Beispiel, dass jemand eben nicht bis zum Schluss ausgeharrt hat. Wir wollen uns immer wieder ermuntern, was ja auch die Absicht des Apostels ist, diesen Glaubensweg, den wir betreten haben, wirklich mit Ausharren zu laufen. Und so ermahnt er oder fordert er sie jetzt heraus, ermuntert sie durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Er sagt gewissermaßen mit anderen Worten, die einzige Antwort auf das, was der Jesus für uns getan hat, auf diese Erbarmungen Gottes, die einzige Antwort kann sein, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen als ein Opfer. Da kommen wir auf diesen Ausdruck noch, dass es ihm gehört. Er sagt, eure Leiber darzustellen, also unsere Körper. Wir werden uns vielleicht fragen, warum er jetzt ausgerechnet unsere Körper nimmt, aber das ist eben das, womit wir handeln. Wir sind ja kein Geistwesen, sondern Menschen und handeln mit unserem Körper. Es gibt einen Vers, der sich auf die Zukunft zwar noch bezieht, wo das deutlich wird, in 2. Korinther 5, Vers 10. Da heißt es, 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Mir geht es jetzt nicht so sehr um den Vers, sondern darum, dass auch hier die Rede davon ist, was wir in unserem Körper getan haben, also in unserem Leben auf gut Deutsch. Und in diesem Römerbrief hatte der Apostel vorher schon geschrieben, in Römer 6, in Vers 11, Römer 6 ab Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also herrsche nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde dar, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott dar als Lebender aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Paulus sagt gewissermaßen, vor eurer Bekehrung habt ihr eure Glieder, die Glieder eures Körpers, eure Hände und Augen und was auch immer, der Sünde als Werkzeug zur Verfügung gestellt. Aber jetzt, wo ihr ein Eigentum des Herrn Jesus seid, sollen eure Glieder Werkzeuge sein, die in seinem Dienst gebraucht werden. So spricht das hier von unserem ganzen Leben, das durch unsere Leiber dargestellt wird. Und er sagt, dass euer Leben soll jetzt ein Opfer sein für Gott. Das beschreibt er zuerst einmal mit drei Ausdrücken. Ein lebendiges Opfer. Das steht im Gegensatz zu den vielen Opfern im Alten Testament. Die wurden ja gerade getötet, die waren ja gerade nicht lebendig. Es bedeutet auch, dass dieses Opfer beständig stattfindet, nicht einmalig, sondern ein beständiges Opfer ist. Ein lebendiges, ein heiliges, das heißt ein für Gott abgesondertes Leben und es ist Gott wohlgefällig. Dreimal finden wir im Neuen Testament, dass von Opfern oder Schlachtopfern die Rede ist, die Gott wohlgefällig sind im Leben des Gläubigen. Sonst können wir Gott gar nichts bringen und er kann auch nichts von uns annehmen, wenn wir als ungläubige Menschen kommen. Aber in dem Augenblick, wo wir aus Gnaden etwas angenommen haben von ihm als Antwort, können wir ihm sehr wohl etwas bringen. Und das ist hier in diesem Fall, wo das Wort Schlachtopfer steht, bezieht es sich eben auf unser ganzes Leben. Genauso benutzt Paulus dieses Wort zum Beispiel auch in Philipper 2, in einer Stelle, wo er schreibt, in Philipper 2, Vers 17, da heißt es, Philipper 2, 17, da spricht er von sich und sagt, aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde. Und bei Opfer steht bei mir eine Fußnote, eigentlich Schlachtopfer, es ist dasselbe Wort, das im Griechischen auch hier verwendet wird. Unser Leben, das ist das Erste. Wir dürfen unser Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen, ein Opfer, das ihm wohlgefällig ist. Zwei weitere Opfer will ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Die stehen beide im selben Kapitel, im Hebräerbrief, in Kapitel 13. In Hebräer 13, Vers 15, lesen wir, Zuerst, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das Wort Opfer hier ist auch dasselbe Wort, Schlachtopfer. Das heißt, wenn wir Gott loben, wenn wir ihm Lob darbringen im Lied, im Gebet, in unserem Leben, dann ist das auch ein Opfer, was er gerne annimmt. Und Petrus benutzt dieses Wort auch und spricht von geistlichen Schlachtopfern, die wir als Priester darbringen. Wir müssen nicht wie im Alten Testament mit irgendwelchen Tieren kommen, sondern das, was er annehmen möchte von uns, sind diese Opfer des Lobes, wo wir ihm danken für das, was er für uns getan hat, was er uns von sich offenbart hat. Und direkt danach, in Hebräer 13, Vers 16, steht das noch einmal. Das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern oder Schlachtopfern hat Gott Wohlgefallen. Gott sagt jetzt, wenn ihr dann auch noch mit dem, was euch anvertraut ist an materiellen Gütern, wenn ihr damit wohltut, wenn ihr da anderen was mitteilt, dann ist das etwas, wo Gott Wohlgefallen dran hat. Wenn der Mensch versuchen würde, mit materiellen Mitteln und Gaben sich das Heil zu erwerben, dann muss er begreifen, dass das nicht geht. Aber in dem Augenblick, wo er weiß, ich gehöre nicht mehr mir selbst, bin mit einem Preis erkauft worden und dem Herrn gehört alles, was mir gehört, dann kann er damit sehr wohl zum Segen wirken. Das ist ein Opfer, an dem Gott Wohlgefallen hat. Das Wohltun und Mitteilen, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, nur kurz erwähnen, dass diese beiden Ausdrücke, wenn man sie in der Bibel mal untersucht, die beiden Bereiche aufzeigen, in denen solche Tätigkeiten möglich sind. Das Wohltun hat hauptsächlich zu tun mit sozialen Nöten, die unter den Menschen vorhanden sind. Der Jesus zum Beispiel sagt zu seinen Jüngern einmal, die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Da verwendet er auch dieses Wort. Während das Wort mitteilen mehr zu tun hat mit dem, was im Werk des Herrn geschieht und wo ebenfalls gewisse Bedürfnisse da sind. Aber das sind Opfer, die eben das Wohlgefallen Gottes finden. Aber hier in unserem Abschnitt, das ist sicher das am weitest reichende, unser ganzes Leben ihm zur Verfügung zu stellen. Und er fügt dem noch hinzu, und seid nicht, was euer vernünftiger Dienst ist. Er sagt, das ist eigentlich die vernünftige, die logische Konsequenz in eurem Leben, wenn ihr sagt, er hat mich erworben und deswegen möchte ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen als ein Opfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Wir werden in der Betrachtung sehen, dass dreimal in diesem Kapitel das Wort Dienst vorkommt, welches aber im Griechischen drei verschiedene Worte sind. Und das Wort, was hier benutzt wird, die Fußnote, hat da stehen, oder vernünftiger Gottesdienst. Ein Wort, was Gottesdienst bezeichnet, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wenn die Menschen fragen würde, was Gottesdienst ist, würden sie wahrscheinlich dir irgendwas erzählen von, da braucht man große Gebäude, da muss eine Orgel spielen und der Weihrauch und was weiß ich alles. Aber Gottes Wort bezeichnet das nicht so. Gottes Wort benutzt dieses Wort für ganz andere Dinge. Und hier ist unser Leben, das wir für den Herrn leben, ein Gottesdienst. So wird das genannt, weil wir es für ihn tun. Ihm unser Leben zur Verfügung stellen, dass er uns benutzen kann. Das ist unser vernünftiger Dienst. Die einzig logische Schlussfolgerung für einen Menschen, der dem Herrn Jesus nachfolgt. In 1. Korintherbrief, Kapitel 6, da kommt nochmal auch wieder das mit dem Leib vor, da heißt es in 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Er sagt, der Geist Gottes wohnt in euch als Gläubige und jetzt gehört ihr nicht mehr euch selbst, sondern jemand anders. Und damit ist es natürlich vernünftig, demjenigen zu dienen. Das beschrieb unser Verhältnis zu Gott. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Oder wie das in der Fußnote steht, formt euch nicht entsprechend dieser Welt. als wir noch nicht ein Eigentum des Herrn Jesus waren, als wir noch nicht bekehrt waren, da war das bei uns so, wie Paulus das den Ephesern schreibt, in Epheser 2. Da spricht er von ihnen in Vers 1, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das war ganz normal, als wir noch nicht bekehrt waren, da wandelten wir nach dem Zeitlauf dieser Welt, wie alle Menschen. Aber durch das Werk des Herrn Jesus, das wir im Glauben angenommen haben, passierte jetzt etwas, was Paulus in Galater 1 anspricht. Galater 1 heißt es in Vers 4 von dem Herrn Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Ja, durch das Werk des Herrn Jesus sind wir aus diesem Weltsystem herausgenommen. Wir leben zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, wie der Jesus selbst das gesagt hat. Und deswegen sagt er, weil ihr noch hier lebt, besteht jetzt die Gefahr, dass ihr euch formt nach dem, was in dieser Welt üblich ist, dass ihr gleichförmig dieser Welt werdet. Und er fordert sie auf, das nicht zu tun. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, ist erstmal eine äußere Sache, die aber, wie wir gleich sehen werden, aus einer inneren Verwandlung hervorkommt. Er sagt, die Welt möchte natürlich mich und dich formen in unserem Verhalten, in unserem Lebensstil, in unserem Denken. Aber er sagt, lasst euch nicht von der Welt formen. Ihr habt etwas anderes bekommen. Ihr habt den Geist Gottes, ihr habt das Wort Gottes, ihr kennt Gottes Gedanken, das werden wir noch sehen. Und das soll euer Leben prägen, formen und nicht die Welt, die euch umgibt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinns. Er sagt, um der Welt nicht gleichförmig zu sein, müsst ihr verwandelt werden. Das Wort, was hier steht im Grundtext, da kommt unser Fremdwort Metamorphose her, das man aus der Biologie kennt. Eine Verwandlung findet von innen heraus statt durch die Erneuerung eures Sinnes. Es gibt eine Verwandlung, die steht noch uns bevor. Von der spricht Paulus in 1. Korinther 15. Da geht es um die Situation, dass der Jesus wiederkommt. Und dann heißt es in 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, wenn der Jesus kommt. Und dann wird an dieser Verwandlung auch unser Körper teilhaben. Aber jetzt schon gibt es eine andere Verwandlung, von der Paulus ebenfalls im 2. Korintherbrief spricht, in 2. Korinther 3, Vers 18, letzte Vers. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Er sagt also, wenn wir den Herrn Jesus betrachten, wenn wir mit ihm beschäftigt sind, in Gemeinschaft mit ihm, ihn anschauen, dann werden wir verwandelt von innen. Dann werden wir letztlich ihm ähnlicher werden und nicht so sehr dieser Welt. Wir sehen also, dass die Tatsache abhängig ist davon, womit wir uns beschäftigen. Wenn ich natürlich ständig mit der Welt und ihren Dingen beschäftigt bin, dann werde ich davon geprägt, geformt und letztlich gleichförmig werden. Wenn ich aber mit dem Herrn Jesus beschäftigt bin, mit seinem Wort, dann führt das zu einer Verwandlung, die dann auch sichtbar wird und die führt zu einer Erneuerung eures Sinnes. Die führt dazu, dass unser Denken verändert wird. Wir denken da nicht mehr wie die Welt, wir denken anders, weil wir durch den Geist Gottes eine Erneuerung bekommen haben. An anderen Stellen spricht Gott davon, dass der ungläubige Mensch verfinstert ist an seinem Verstand. Der kann teilweise gar nicht anders denken. Aber das ist bei uns anders. Wir haben einen erneuerten Geist bekommen und dieses Denken wird völlig erneuert. dass etwas, was er bei uns bewirken möchte in unserem Leben, dass durch die Beschäftigung mit dem Herrn und seinem Wort unsere Denkweise immer mehr seinem Denken ähnlich wird und immer mehr sich von dem abhebt, was die Welt um uns herum prägt, was sie antreibt, wonach sie ihr Leben gestaltet, sondern dass es etwas ist, was von dem Herrn Jesus ausgeht, von seinem Wort. Dann erneuert das unseren Sinn, das erneuert unser Denken. Und wenn das der Fall ist, wenn unser Denken erneuert wird, dann werden wir dadurch befähigt, etwas zu prüfen. Dann bekommen wir sozusagen geistliches Unterscheidungsvermögen, was er dann hier sagt, dass ihr prüfen mögt. Wir werden dadurch in die Lage versetzt, zu erkennen, was der Wille Gottes ist, denn darum geht es ja hier. Das zu erkennen, brauchen wir diesen erneuerten Sinn. Je mehr wir von der Welt geprägt werden, von ihren Gedanken beeinflusst werden, umso schwieriger wird es für uns als Gläubige, den Willen Gottes zu erkennen. Aber wenn wir diese Verwandlung erleben, dass unser Sinn von ihm erneuert und geprägt wird, dann setzt uns das in die Lage, das zu prüfen, was wir ja letztlich in unserem Leben immer wieder prüfen wollen und müssen. Denn wenn wir unser Leben als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer für ihn leben, dann müssen wir natürlich wissen, was er will, was sein Wille ist, um entsprechend unser Leben zu gestalten. Von diesem Willen Gottes werden hier in diesem Abschnitt drei Dinge gesagt. Das erste ist, dass es wird der gute Wille Gottes genannt. Der Wille Gottes ist immer gut. Kann ja auch gar nicht anders sein, aber wie die in einem Psalm heißt, Gott ist gut und tut Gutes und jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, sagt Jakobus. Selbstverständlich ist der Wille Gottes gut. Ob der Mensch das versteht oder nicht, oder einsehen will, ist was anderes. Es ist aber so. Wenn Gottes Wille zum Beispiel darin besteht, dass er für das Zusammenleben von Mann und Frau die Ehe gegeben hat, dann ist das gut, dieser Wille Gottes. Der Mensch denkt vielleicht, er wüsste das besser, dass das anders besser wäre, wundert sich dann über manche Folgeerscheinungen, aber wenn Gott das so gesagt hat, dann ist das sein guter Wille. Und das gilt für viele andere Punkte natürlich auch, wo Gott seinen Willen offenbart hat. Das zweite, was er aussagt darüber ist, es ist der wohlgefällige Wille Gottes. Das heißt, wenn Gott seinen Willen offenbart, dann ist dies ein Wille, wo wir wissen dürfen, das ist jetzt etwas, was Gott gefällt, was ihm wohlgefällig ist. Und ist das nicht etwas, was uns helfen kann, wenn du vielleicht den Willen Gottes in der einen oder anderen Sache noch nicht verstanden, noch nicht einsiehst oder wie auch immer, zu wissen, wenn das Gottes Wille ist dann und ihm wohlgefällig ist, dann will ich das tun. Auch wenn ich vielleicht noch nicht alles durchschaue, was damit in Verbindung steht. Es ist etwas, was Gott wohlgefällig ist. Und es ist natürlich, das ist das Dritte, was er hier aussagt, der vollkommene Wille Gottes. Gottes Wille ist immer vollkommen, natürlich. Auch da geht es nicht darum, dass wir das sofort verstehen, sondern dass es so ist, dass Gottes Wille vollkommen ist. Wir werden das in einzelnen Situationen vielleicht nicht sofort begreifen. Wir alle kennen diesen bekannten Vers, wo es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Jetzt sagst du vielleicht, ja, es gibt aber Dinge in meinem Leben, da verstehe ich überhaupt nicht, wozu die gut sind. Das glaube ich dir gerne, aber das steht da ja auch gar nicht. Da steht ja nicht, wir verstehen, wozu alles gut ist, sondern wir wissen, das ist eine Glaubensüberzeugung, dass das alles zum Guten mitwirkt. Verstehen tun wir es vielleicht später. Hat einmal jemand gesagt, wir glauben vorwärts und wir verstehen rückwärts. Und da ist was dran. Das heißt, wir leben im Glaubensvertrauen den Weg, der vor uns liegt. Und manche Wege des Herrn verstehen wir erst hinterher. Das kann erst in der Ewigkeit sein, aber es kann auch schon hier auf dieser Erde sein, dass der Herr uns im Nachhinein gewisse Dinge erklärt, offenbart, wofür das gut war, was wir nicht so sehr verstanden haben, als wir da drin waren. Aber wir dürfen das einfach festhalten, dass der Wille Gottes gut, wohlgefällig und vollkommen ist, den er für den Menschen hat. Jetzt wollen wir noch kurz etwas nachdenken über die Frage, ja, die ja immer wieder, also in der Jugendarbeit, auf Jugendtagen wird die Frage alle 2 Jahre gestellt, wie erkenne ich den Willen Gottes? Das ist ja so eine Frage, die man so ganz leicht mal eben in 2 Sätzen beantworten kann. Aber Gottes Wort gibt uns trotzdem Richtlinien. Zuerst einmal müssen wir unterscheiden zwischen dem allgemeinen Willen Gottes und dem konkreten Willen Gottes in meinem Leben. Der allgemeine Wille Gottes ist der Wille, den Gott offenbart hat, der für alle Menschen gilt. Ich lese mal 2 Stellen, wo das vorkommt. Die stehen beide im 1. Thessalonicher Brief, wo der Apostel so eine Aussage macht, in 1. Thessalonicher 4. Vers 3. Da heißt es, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet und so weiter. Das heißt, du musst Gott nicht fragen, ob er will, dass du ein moralisch reines Leben führst. Also das hat Gott gesagt, das gilt für jeden Gläubigen, das ist sein Wille, unsere Heiligkeit, ein Leben nach seinen Maßstäben auch auf sexuellem Gebiet zu führen, so wie das ausgeführt wird. Das ist ganz deutlich, da Gott seinen Willen offenbart und er ist für jeden Menschen gleich. Da gibt es keine Unterschiede. In demselben Kapitel, in demselben Brief, 1. Thessalonicher, ein Kapitel später, Kapitel 5, finden wir nochmal sowas, also 2 Kapitel später, 5, Vers 18, oder ich lese Vers 17. Freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch das ist klar, da muss auch Gott nicht fragen, ob du dankbar sein sollst oder ob du beten sollst. Er sagt, das ist der Wille Gottes für die Gläubigen, in diesen 3 Dingen zum Beispiel zu leben. Das sind solche Stellen, wo Gott seinen Willen ganz klar offenbart. Da muss ich auch nicht um Weisheit beten, da muss ich nur gehorsam sein und das tun, was Gott gesagt hat. Aber es gibt natürlich viele Situationen in unserem Leben, wo du gerne wissen möchtest, was ist jetzt der konkrete Wille Gottes für mich? Auch da fällt ja kein Zettel vom Himmel oder so oder irgendeine Vision. Aber ich möchte jetzt die Big Five, ja, also die 5 Punkte nennen, die man dabei bedenken sollte. Und wenn diese 5 Punkte alle in eine Richtung zeigen, dann ist die Chance ziemlich groß, dass du den Willen Gottes in einer Situation erkannt hast. Der erste von diesen 5 Punkten ist Gottes Wort. Ich lese dazu einen Vers, Psalm 100, bekannter Vers im Psalm 119. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht für meinen Pfad. Das heißt, du wirst, wenn du Gottes Willen erkennen willst, zuerst einmal Gottes Wort untersuchen. Dieses Wort soll dir Licht geben und Leuchte für den Fuß und Licht für meinen Pfad. Wenn es um das Licht für den Fuß geht, dann ist das so ein Bild einer Lampe, das war jetzt nicht so ein LED-Leuchter, der den ganzen Wald da erleuchtete, sondern da konntest du nur so den nächsten Schritt sehen. Und Gottes Wort wird uns, wenn er uns führt, manchmal auch nur den nächsten Schritt klar machen. Und da weißt du noch nicht, wie es weitergeht. Wir haben ja auf der Pfingstkonferenz in Wallingsfehn Apostelgeschichte in Philippus betrachtet, wie Gott zu ihm sagt, steh auf und geh auf die Straße, die nach Gaza hinabführt, dieselbe ist öde. Tote Hose, da ist nichts los. Hat ihm nicht gesagt, warum er da hingehen soll. Das war das Einzige, was er wusste, da soll ich jetzt hingehen. Und er ist gegangen. Später kam da der Finanzminister von Äthiopien vorbei und Gott sagt, jetzt schließ dich dem Wagen an. Da habe ich eine Aufgabe für dich. Gott zeigt uns nicht unbedingt im Voraus jeden Schritt, aber er kann uns durchaus schon mal den nächsten Schritt zeigen und erwartet dann einfach, dass wir gehen. Wir haben vorhin im Haus nochmal die Geschichte von Jona vor uns gehabt, dem Gott ja auch einen Auftrag gegeben hat, den wollte er nicht haben und dann läuft er woanders hin. Und als Gott zum zweiten Mal zu ihm spricht, da war die Botschaft viel kürzer. Da hat er nur gesagt, mache dich auf und geh nach Ninive. Hat ihm nicht gesagt, was er machen soll und die Botschaft, wie beim ersten Mal. Er sagt einfach, ich will jetzt nur wissen, ob du gehorsam bist, ob du jetzt gehst. Und er ist auch gegangen beim zweiten Mal. So kann es sein, dass Gott einfach unseren Gehorsam testet, zeigt uns vielleicht nur einen Schritt in seinem Wort. Und wenn Gottes Wort klar und deutlich über eine Sache spricht, dann brauche ich auch wieder nur gehorsam sein. Wenn ich etwas tun will, wo Gott ganz klar sagt, dass ich das nicht tun soll, dann brauche ich Gott nicht um Erlaubnis zu bitten, sondern dann ist die Sache ja klar. Nun wissen wir alle nur zu gut, dass nicht alle Punkte so einfach sind und dass natürlich auch nicht zu jeder Entscheidung meines Lebens etwas in Gottes Wort steht. Und wir wollen da ja auch nicht so ein christliches Horoskop machen, dass wir jetzt dann den Herrn um eine Weisung bitten und dann irgendwas aufschlagen und bums, da mit dem Finger drauf und das ist jetzt die Antwort und dann kommen da die seltsamsten Dinge zustande, sondern wir untersuchen die Schrift natürlich im Zusammenhang. Der zweite Punkt ist dann das Gebet, dass wir natürlich über so eine Sache mit dem Herrn reden im Gebet, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, bis er uns dann seinen Weg deutlich macht. Ich lese auch dazu einen Vers, Psalm 32. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Hier sagt Gott gewissermaßen, dass er durchaus uns leiten will, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Aber es ist etwas, das geschieht in innerer Gemeinschaft mit ihm. Er will uns leiten und raten, mein Auge auf dich richtend. Dann müssen wir Augenkontakt haben mit dem Herrn. Da müssen wir in seiner Nähe sein, sonst funktioniert das nicht. Ich kann ja, wenn ich zu Hause jetzt Besuch habe vielleicht am Tisch und ich sehe, dass da irgendwo das Glas leer ist bei dem einen, meine Tochter da sitzen würde, dann könnte ich ja mit den Augen da so einen Hinweis geben, die soll da mal was nachfüllen. Aber wenn die gar nicht da ist, sondern drei Zimmer weiter ist, dann geht das mit den Augen nicht mehr. Ja, die sieht ja nichts davon. Und wenn wir uns vom Herrn entfernt haben, dann ist das mit der Leitung schwieriger geworden. Das liegt aber nicht an dem Herrn, das liegt dann an uns. Wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen, dann will er uns leiten, dann dürfen wir da im Gebet auch mit ihm die Dinge besprechen. Der dritte Bereich wäre, möchte ich jetzt nennen, geistlicher Rat. Ich lese dazu auch etwas aus den Sprüchen, Kapitel 1. Sprüche 1 ab Vers 5. Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen, und der Verständige wird sich weisen Rat erwerben, um einen Spruch zu verstehen und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Höre, mein Sohn, die Unterweisung deines Vaters, verlass nicht die Belehrung deiner Mutter. Gott sagt also, es ist grundsätzlich weise, wenn ich mir geistlichen Rat hole. Bei solchen, die geistlicher sind als ich, die vielleicht meine geistlichen Ratgeber gewesen sind, die ich um Rat frage, da musst du natürlich nicht 300 Leute fragen. Das ist kein Rat einholen, sondern eine Meinungsumfrage. Und hilft dir auch nicht weiter. Nein, du wirst ein oder zwei fragen, dem du vertraust und denen du so viel wert bist, dass sie dir die Wahrheit sagen, auch wenn es weh tut. Wenn du nur Cheerleader suchst, die Halleluja zu allem sagen, was du sie fragst, das kannst du dir gleich sparen, das bringt nichts. Ein Bruder, das hat mich damals beeindruckt, hat mal zu mir gesagt, ich stand vor einer Frage, eine bestimmte Aufgabe, Werk des Herrn tun zu wollen. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt den Bruder fragen, den Namen sage ich euch jetzt nicht, ich werde jetzt den Bruder fragen, weil das ist der, der mir mit Sicherheit Nein sagt, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und, also der hat nicht Nein gesagt, aber zumindest hat er gesagt, das Risiko gehe ich jetzt ein, weil ich will wirklich geistlichen Rat haben. Wenn du gläubige geistliche Eltern hast, das stand ja auch bei den Sprüchen, wirst du sie vielleicht zuerst fragen. Ist das so, meine Eltern sind so altmodisch, also die. Ja, aber vielleicht, sie haben dir mit Sicherheit eins voraus. Und das ist Erfahrung, auch mit dem Herrn. Die Entscheidung nimmt dir das letztlich nicht ab. Die Entscheidung musst du treffen. Aber so einen Rat einzuholen, der einem hilft, ist auch ein dritter Punkt. Der vierte Punkt sind die Umstände, die Situationen oder, wie wir das so gerne sagen, die offenen oder geschlossenen Türen. Ich lese einen Vers von Paulus, 1. Korinther 16. Schreibt Paulus etwas darüber. Korinther 16, Vers 8. Da sagt Paulus, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und die Widersacher sind zahlreich. Paulus hatte sich entschlossen, bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben. Warum? Weil der Herr eine Tür geöffnet hatte, und zwar eine große, wirkungsvolle Tür für das Evangelium. Da sah er da drin, das ist der Weg, den ich jetzt hier gehen soll, hier soll ich jetzt bleiben. Die Tür war offen. Allerdings, der Widersacher waren viele. Also die Tatsache, dass es Widerstand gibt, ist kein Hinweis darauf, dass der Weg falsch ist, für sich genommen. Wenn du dem Herrn Jesus folgst, dann musst du damit rechnen, dass du ausgelacht wirst, dass es Widerstand gibt. Das ist eigentlich eher eine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist, als das Gegenteil davon. Und die Tatsache, dass alles glatt läuft, ist auch kein Beweis, dass der Weg richtig ist. Wenn wir nochmal an den eben erwähnten Jona denken, als er weg von Gott lief, da war alles glas, das Schiff war da, er zahlte sein Fährgeld und das lief alles wunderbar und war doch falsch. Aber manchmal ist es eben so, dass der Herr auch Türen schließt. Dann wäre es sicherlich nicht weise, sie mit irgendeinem Rambock aufzustoßen. Paulus hat das auch einige Male erlebt, dass er vorhatte, irgendwo hinzufahren. Und dass er dann sagt, der Geist Jesu erlaubt es nicht. Das war doch nicht nach seinen Gedanken. Und dann ist er woanders hingefahren. Er hat auch mal davon gesprochen, dass Satan sie gehindert hat an irgendwas. Nicht immer so einfach zu erkennen, wer jetzt der Hindernde ist, aber da waren offenkundig Dinge, die ihn noch hinderten. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, dem fünften, dass du, wenn es um wichtige Dinge geht, also wir reden ja jetzt von wichtigen Entscheidungen in unserem Leben, also ob du jetzt morgens das blaue oder grüne Hemd anziehst, dann musst du jetzt vielleicht nicht noch mehrere Stunden drüber beten, aber ob du dir was Anständiges anziehst, vielleicht doch, aber das ist was anderes. Aber wenn es um wichtige Entscheidungen in unserem Leben geht, dann gibt es noch einen letzten Punkt, und das ist, dass du Frieden hast über diesen Weg, über diese Entscheidung. Und da gibt es ganz interessant von Paulus auch einen Vers, der sehr ähnlich dem klingt, den wir vorhin hatten, aber genau die gegenteilige Situation war. 2. Korinther 2. Vers 12. Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Hier war offenkundig auch die Tür auf. Und doch geht Paulus nicht den Weg durch die offene Tür, weil er hatte keine Ruhe. Er hatte keinen Frieden, da war noch die Geschichte mit Korinth, die ihm auf der Seele lag. Und er geht woanders hin, weil er für diesen Weg, der scheinbar so einfach war, da fehlte ihm letztlich der Friede, diesen Weg zu gehen. Das sind so einige Punkte, die man immer wieder bei dieser Frage berühren darf. Trotzdem bleibt bei allem eine gewisse Vorsicht und eine gewisse Restunsicherheit wird der Herr uns vielleicht auch immer lassen, um uns in Abhängigkeit zu halten. Also wenn Leute immer genau wissen, was der Herr will, dann weiß ich nicht, ob ich das beneiden soll oder bedauern. Ganz so einfach ist das ja nicht. Und selbst Paulus, der hatte doch, da würden wir doch sagen, das war doch glasklar, oder? Als er da die Vision gehabt hat, von dem mazedonischen Mann, komm herüber und hilf uns. Ja, klar, dann ging das so überhaupt nicht, oder? Und als Paulus aufgestanden am nächsten Morgen, hat er gesagt, Brüder, lasst uns die Tickets holen, wir fahren jetzt. Nee, das hat er nicht gemacht. Da steht der Satz, da wir schlossen, dass der Herr uns gerufen hat. Erstens hat er mit seinen Brüdern darüber geredet, denn die Vision hatte ja nur er gehabt und die anderen nicht. Und sie schlossen, dass der Herr uns gerufen hat. Das ist ein sehr vorsichtiger Ausdruck, nicht? Wir sind zu diesem Beschluss gekommen, besten Wissen und Gewissen vor dem Herrn. Und das wird sicherlich in manchen Entscheidungen unseres Lebens so bleiben. Und da erinnere ich an das Lied, wo es heißt, oft haben wir gesonnen, ob wir es recht gemacht. Das wird wahrscheinlich so lange bleiben, wie wir hier sind. Aber das Lied geht ja noch weiter. Was wir mit dir begonnen, hast du zum Ziel gebracht. Das Entscheidende, dass wir es mit dem Herrn tun und in enger Gemeinschaft mit ihm, selbst wenn es dann mal ein Umweg ist, kann der Herr es doch wieder zu dem Ziel führen, dass er bewirken will, dass wir verherrlicht, dass er sich in unserem Leben verherrlicht, dadurch, dass wir seinen Willen erkennen. Wir werden, wenn der Herr will, dann morgen sehen, wie sich das auswirkt in unserem Leben miteinander als Brüder und Schwestern im Leib Christi.